hören den Springer Medizin Podcast.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Sie hören heute wieder eine neue Folge der Podcast-Reihe Innere Medizin. Das ist ein Kooperationsprojekt von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin mit Springer Medizin. Und unser Thema heute sind Herzrhythmusstörungen. Und ich bin wirklich begeistert, einen Kardiologie-Experten, einen Herzspezialisten par excellence bei uns zu haben, nämlich Professor Gerd Hasenfuß aus Göttingen. In Göttingen hat er einiges aufgebaut. Zum ersten das Heart Research Center, zweitens das Herzzentrum, dessen Vorsitzender er auch war. Für unsere Fachgesellschaft spielt er eine ganz große Rolle, weil er war nicht nur lange im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, er war auch deren Präsident 2015-16, war glaube ich 16, war da ein großer Kongress. Und er wurde im letzten Kongress in diesem Jahr mit der höchsten Auszeichnung, nämlich der Lichwitz-Medaille, der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin ausgezeichnet. Gerd, ich freue mich unheimlich, dass du heute bei uns bist und uns ein bisschen hilfst bei Herzkrankheiten und Herzinsuffizienz. Ich habe, wie gesagt, bei Hanja Gjust noch Kardiologie gelernt und da waren Rhythmusstörungen, also Tachykardie, Herzrhythmusstörungen wurden mit einer Lidocain-Spritze im Nachtdienst behandelt. Vorhofflimmern haben wir weitgehend ignoriert. Adenosin gab es noch nicht als Medikament. Amiodaron hat uns völlig verwirrt, weil die Schilddrüsenwerte plötzlich rauf und runter gingen und wir keine Ahnung hatten, ob das irgendeine Bedeutung hat. Herzschrittmacher waren so groß wie ein Riegel Kernseife und seitdem hat sich, glaube ich, eine ganze Menge verändert. Gehen wir erstmal für uns allgemeine Internisten oder auch andere Fachspezialisten darauf ein, was für Symptome machen Herzrhythmusstörungen und was brauchen wir heute als Diagnostik bei Herzrhythmusstörungen?
Ja, zunächst mal guten Tag. Freue mich, dass ich mitmachen darf heute. Lieber Markus, du hast mich ja ganz nett eingeführt. Ich fühle mich geehrt. Die Symptome reichen von Herz-Kreislauf-Stillstand bis hin zum asymptomatischen ventrikulären oder supraventrikulären Rhythmusstörungen und in Abhängigkeit davon ist natürlich die Therapie unterschiedlich. Vielleicht versuchen wir mal ein bisschen zu stratifizieren. Also wir haben auf der einen Seite natürlich den Herzstillstand, Kammerflimmern.
Da sieht man ja immer diese ganz dramatischen Fälle, die auch durch die Presse gehen. Junger Sportler, gab es jetzt gerade einen Fall beim Basketball, gab es vorher bei einer amerikanischen Sportart, fällt plötzlich tot um und eine angeborene Herzrhythmusstörung wird dann retrospektiv diagnostiziert. Wie häufig ist denn sowas? Und mit was kommen denn die meisten Patienten in die Allgemeinarztpraxis?
Also es gibt Kanalerkrankungen, es gibt Kardiomyopathien und es gibt strukturelle Herzerkrankungen, die Rhythmusstörungen machen können. Strukturelle Herzerkrankungen wäre die koronare Herzerkrankung oder ein Lithium-Hypertonus, der mit Fibrose einhergeht. Das ist das eine.
Das sind ja meistens die Älteren dann.
Das sind meistens die Älteren, das stimmt. Dann gibt es die Kardiomyopathien, wie die hypertrophe Kardiomyopathie, die Rhythmusstörungen auslösen kann und zum plötzlichen Herztod führen kann, mit einer Häufigkeit, danach hast du gefragt, von 1 zu 500. Also schon eine relativ häufige Erkrankung. Das ist auch dann tatsächlich häufig die Ursache bei dem plötzlichen Herztod, der dann hoffentlich erfolgreich reanimiert wird. Mittlerweile gibt es ja überall Defibrillatoren auf Sportplätze, Gott sei Dank. Oder es sind Kanalerkrankungen, also wo Ionenkanäle und die Mutationen in den Ionenkanalgenen eine Rolle spielen. Und da ist das Long-QT-Syndrom, das lange QT-Syndrom, eines der häufigsten mit einer Häufigkeit von 1 zu 2000.
Also auch relativ häufig. Was man aber dann im EKG sehen würde, weil die QT-Zeit verlängert ist.
Was man hoffentlich im EKG sieht, wenn die QT-Zeit verlängert ist, über 460 beziehungsweise 480 Millisekunden Frequenz korrigiert. Es gibt aber auch ein verborgenes Long-QT-Syndrom. Und das kann dann ganz besonders bei zusätzlicher Medikamentengabe oder anderen prädisponierenden Faktoren tatsächlich zum manifesten langen QT-Syndrom führen und dann tatsächlich lebensbedrohliche Rhythmusstörungen auslösen.
Welche Medikamente wären das denn, wo man da dran denken muss?
Ja, das sind zum Beispiel Antibiotika, Makrolid-Antibiotika, Pilzmedikamente, dann Psychopharmaka natürlich, Antipsychotika, aber auch Antidepressiva, das sind so die häufigsten. Da muss man dran denken. Und gerade bei Makrolid-Antibiotika, die werden ja häufig gegeben. Und keiner denkt eigentlich daran, zuvor mal ein EKG zu schreiben, wo Erythromycin et al. Verabreicht werden bei der Pneumonie. Und dann besteht tatsächlich ein sehr hohes Risiko.
Die beschleunigen ja auch die Frequenz im Gastrointestinaltrakt.
Ja, da ist es nicht ganz so lebensbedrohlich.
Ja, das kann man wohl sagen.
Also das wirkliche Key Message, darauf muss man achten.
Und als Diagnostik reicht ein Ruhe-EKG heute?
Als Diagnostik reicht natürlich die Anamnese und ein Ruhe-EKG.
Okay.
Und wenn man da jetzt keine QT-Verlängerung sieht, dann ist es halt so. In die Gene kann man in der Regel nicht so spontan reinschauen. Mhm. Und dann muss man natürlich aufpassen, wenn die Patienten unter Psychopharmaka stehen, die die QT-Zeit verlängern und jetzt zusätzlich ein Makrolid-Antibiotikum kriegen, dann ist das schon eher kritisch. Dann sollte man eher auf ein anderes Antibiotikum ausweichen.
Okay, und bei den Therapien hat sich natürlich auch eine ganze Menge geändert. Was macht man heute beim Vorhofflimmern? Das galt, also zwei Dinge hatten wir damals nicht. Ein Konzept für die Blutverdünnung oder die Gerinnungshemmung, wie sie heute bei vielen kardiologischen Erkrankungen eigentlich Routine geworden ist. Ist das etwas? Und welche Antiarrhythmika nutzt man heutzutage? Oder gibt es andere Verfahren, um mit dem Vorhofflimmern umzugehen? So harmlos, wie wir es damals gesehen haben, wird es heute sicher nicht mehr eingeschätzt.
Nein, das Vorhofflimmern hat heute eine ganz andere Bedeutung, weil wir eben wissen, es ist nicht harmlos. Das eine sind natürlich die Thromboembolien. Da sind wir ja heute ganz gut unterwegs mit den neuen oralen Antikoagulantien, mit einem geringeren Risiko und einer besseren Einstellung als unter Marcumar. Und in der Regel sollte jeder Patient mit paroxysmalem oder erst recht permanentem Vorhofflimmern antikoaguliert sein.
Unabhängig davon, ob er herzinsuffizient ist oder nicht?
Völlig unabhängig davon, nur in Abhängigkeit von seinem Risiko, Thromboembolien zu kriegen. Das ist altersabhängig. Ab 65 gibt es da einen Risikopunkt in dem sogenannten Schätzwas-Score. Größer einem Risikopunkt oder größer zwei Risikopunkten, aber definitiv größer zwei Risikopunkten muss antikoaguliert werden. Also ein 50-Jähriger, der keine weiteren Erkrankungen hat und Vorhofflimmern hat, muss nicht antikoaguliert werden, weil da das Thromboembolie-Risiko gering ist. Aber das sind eben die wenigsten Patienten.
Ja.
Man weiß, dass Vorhofflimmern ungünstig für die Herzinsuffizienz ist, aber natürlich auch für selbst Blutdruckeinstellung ist schwieriger und man weiß, dass Vorhofflimmern auch assoziiert ist mit einer Verschlechterung der kognitiven Funktion. Sodass wir also heute bestrebt sind, insbesondere beim symptomatischen Patienten, der das Vorhofflimmern verspürt oder in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, das Vorhofflimmern zu beseitigen.
Also auch als Demenzprävention gewissermaßen.
Ich würde das sagen, auch als Demenzprävention. Guck mal, man kann sich ja vorstellen, da ist der Blutdruck völlig unterschiedlich von Schlag zu Schlag. Er ist schlechter einstellbar, vielleicht als ein Faktor, der dann vaskulär kognitive Funktion einschränken kann. Ältere Patienten mit gut frequenzkontrolliertem Vorhofflimmern kann man auch leitlinienkonform im Vorhofflimmern belassen, wenn sie asymptomatisch sind. Aber in der Regel sollte gelten, was mal ein berühmter Elektrophysiologe gesagt hat, ich bin im Sinusrhythmus geboren worden und ich möchte auch gefälligst im Sinusrhythmus sterben.
Das ist eine gute Analogie. Aber wie stelle ich den wieder her? Machen wir das mit Kardioversion? Machen wir das mit Medikamenten, was ja geht? Was ist da heute der Standard?
Also man kann es zunächst wieder herstellen mit Kardioversion oder mit Medikamenten. Lecainit, Klasse 1 Antirhythmikum, ist da möglich oder auch Amiodaron, das ja zuvor schon zitiert hast. Kardioversion hat die größte Erfolgsrate.
Auch dauerhaft?
eben nicht die größte Herausforderung ist das Halten des Sinusrhythmus, ja, wenn man es wiederhergestellt hat. Wie man den Sinusrhythmus erreicht aus dem Vorhofflimmern, hat keine Relevanz für die Langzeitprognose. Das heißt, wie gut es hält. Mhm. Das heißt, das wiederhergestellte Sinusrhythmus ist das eine. Und dann die Therapie, um den Sinusrhythmus zu erhalten, das ist das Entscheidende. Das geht auch mit Antiarrhythmika, es geht mit Amiodaron. Aber heute steht ganz im Vordergrund die Pulmonalvenenisolation, also die Verödungsbehandlung, die Ablationsbehandlung.
Okay.
Warum? Cortarex, Amiodaron ist das beste Antiarrhythmikum zum Erhalt des Sinusrhythmus. Aber du hast zuvor gesagt, es ist ein jodhaltiges Molekül mit einer extrem langen Halbwertszeit, reicht sich im Fettgewebe an. Ein wirklich sehr, sehr gutes Antiarrhythmikum. Aber in der Langzeittherapie, da haben doch viele Patienten da Nebenwirkungen, die von Hyperhypothyreose, Lungenfibrose im Extremfall reichen können. Und deswegen kann man beim 85-Jährigen durchaus sagen, wir machen eine lebenslange Therapie, aber beim 50-Jährigen muss man sich das genau überlegen, bei Vorhofflimmern, wenn es um rezidivierende ventrikuläre Tachykardien geht, die trotz ICD einer weiteren Therapie benötigen, ist das was anderes, dann muss man das erhöhte Risiko in Kauf nehmen. Deswegen also beim Vorhofflimmern und insbesondere, und das ist jetzt auch wirklich neu, bei Herzinsuffizienz, wo man früher gesagt hat, da ist der Vorhof groß, was will man da noch applaudieren, da tritt es ja wieder auf, da gibt es ein Rezidiv. Da ist jetzt die Studienlage, ich würde sagen, eindeutig, dass man da präventiv, symptomatisch erfolgreich sein kann, aber auch präventiv. Da ist jetzt gerade eine Studie veröffentlicht worden bei schwerherzinsuffizienten Patienten, und die randomisierte Studie, und da war eben die Randomisierung beste medikamentöse Therapie versus Ablation. Und da war ganz klar die Ablation überlegen, sodass jetzt die Leitlinien das jetzt als Klasse 1 bzw. 2a-Indikation bei Herzinsuffizienz aufgenommen haben. Was macht man da, wirst du mich jetzt gleich fragen?
Ja, natürlich, weil viele Patienten sagen, oh nee, ich nehme lieber Tabletten, als dass ich einen Katheter brauche. Und dann ist es schwer zu erklären, den Unterschied zwischen einem Koronarkatheter und einem Ablationskatheter.
Also man kann auch zunächst einen medikamentösen Therapieversuch machen. Es ist ja immer wichtig, dass die Patienten einen interventionellen Eingriff auch verstehen und auch wirklich wollen. Da kann man mit Medikamenten, mit Antiarrhythmika gut eine Brücke bauen und man sagt, wenn es nicht mehr auftritt, ist es wunderbar. Wenn es wieder auftritt, schnell wieder auftritt, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ablation heißt, dass man verödet mit verschiedenen Methoden, sage ich gleich was dazu.
Aber wie ist erstmal der Zugang dahin? Über den Arm, über die Armvene oder über die Leiste oder wie macht man das?
Die Frage ist, was will man veröden? Das Vorhofflimmern entsteht in den Pulmonalvenen. In der Einmündung der Pulmonalvenen in den linken Vorhof gibt es Muskel-, Herzgeweberesiduen, praktisch als Fehler der Entwicklungsbiologie, die elektrisch aktiv werden und die dann den Vorhof quasi aus dem Gleichgewicht bringen und das Vorhofflimmern dann triggern. Und deswegen ist die klassische Strategie die elektrische Isolation der Pulmonalvenen. Das heißt, die werden praktisch zirkulär elektrisch abladiert und können dann den Vorhof nicht mehr negativ beeinflussen. Und diese Isolation kann man mit verschiedenen Techniken machen. Einmal durch Anwendung von Kälte, das ist die Kryoablation, oder durch Radiofrequenzablation, also praktisch Strom, thermisch. Oder ein neues Verfahren ist die Pulsed Field Ablation, die Elektroporation. Diese Verfahren sollen zur elektrischen Isolation dieser Venen führen und dann ist in der Regel die Hauptursache des Vorhofflimmerns beseitigt. Bei sehr großen Vorhöfen und fibrotisch veränderten Vorhöfen muss man zusätzlich im Vorhof unter Umständen arbeiten und zusätzliche Ablationslinien machen. Der Zugang ist in der Regel die rechte Vena femoralis, rechter Vorhof, transseptale Punktion, die heute überhaupt kein Problem mehr ist. Mit Ultraschall ist wirklich totale Routine für interventionelle Kardiologen. Man macht ein Loch zwischen dem, in dem dünnen Vorhofseptum, zwischen dem rechten und dem linken Vorhof und schiebt da den Katheter rüber. Früher haben wir das gemacht ohne Ultraschallkontrolle, weil das so eine Krista ist. Und wenn man den Katheter zurückzieht, gibt es einen Sprung und dann geht man vor. So war früher das Vorgehen. Aber heute mit Ultraschall ist das absolut sicher. Und bei den ganzen Mitraleingriffen und sowas braucht man den gleichen Zugang, sodass da viel Routine besteht. Dann ist man im linken Vorhof und dann kann man eben in die Pulmonalvenen gehen und da die Ablation machen. Ein Problem war bei der Kryoablation und der Radiofrequenzablation, dass man natürlich nicht beliebig aggressiv vorgehen konnte. Denn wenn man das Gewebe schädigt, besteht das Risiko der Perforation. Und da ist jetzt neu diese Elektroporation, die Pulse Field Ablation. Das sind kurze elektrische Felder hoher Spannung. Und die machen Löcher in die Zellmembranen.
Ja, also mikroskopisch kleine Löcher.
Mikroskopisch kleine Löcher und vielfach verschließen die sich auch wieder bei Zellen, die jetzt nicht so sehr auf die Membran angewiesen sind wie die Herzzelle, die Herzmuskelzelle, weil da ja über das Membranpotenzial die ganze elektrische Aktivität aufgebaut wird. Und deswegen macht diese Pulse Field Ablation mehr oder weniger selektiv einen Untergang der Herzmuskelzellen, die man an dieser Stelle nicht möchte, aber die Fibroblasten und die anderen Zellen bleiben intakt. Und deswegen ist die Stabilität nach Pulse Field Ablation besser. Und das muss ich in den Studien jetzt noch definitiv so zeigen, die Komplikationsrate niedriger. Was man definitiv weiß, ist, dass die Eingriffsdauer niedriger ist.
Mhm. Bei der Radiofrequenzablation macht man also vereinfacht Löcher ins Gewebe und bei dem Pulse Field macht man Löcher in Zellen.
Halt,
nur die gewünschten
halt Einspruch. Kein Löcher ins Gewebe. Ein Loch im Vorhof ist eine Katastrophe. Das gibt den Perikarderguss. Löcher in die Zellmembranen und das Gewebe soll noch intakt sein.
Wunderbar. Dann habe ich das verstanden. Was machen wir bei ventrikulären Herzrhythmusstörungen? Erstens gibt es da neue Ansätze medikamentös und zweitens natürlich auch eine ganz andere Batterie von Devices, die man heute einsetzen kann.
Also bei ventrikulären Rhythmusstörungen kann man auch eine Ablation machen. Dann natürlich in der Regel im linken Ventrikel oder im rechten Ventrikel, im Ausflusstrakt. Das hat natürlich eine ganz andere Implikation im Hinblick auf die Prognose. Anhaltende oder maligne ventrikuläre Rhythmusstörungen sind ein hohes Risiko für den plötzlichen Herztod. Und deswegen muss man sich da als in erster Linie die Frage stellen, brauche ich einen ICD, einen implantierbaren Defibrillator?
Also einen Schrittmacher.
Rhythmusschrittmacher, der jetzt nicht mehr, wie von dir initial angekündigt, diese Seifendosen-Dimension hat, sondern ein großes 5-Mark-Stück, wer diese noch kennt.
Und noch viele Jahre hält, auch nicht mehr alle 2-5 Jahre gewechselt werden muss, wenn ich das richtig
weiß. Insbesondere, wenn er nicht häufig in Anspruch genommen wird. Und eigentlich will man ja, dass er gar nicht in Anspruch genommen wird. Also das ist die Prävention von lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen. Und dann will man natürlich auch, dass die Rhythmusstörungen gar nicht mehr auftreten. Und da kann man Antiarrhythmikum wie zum Beispiel Amiodaron einsetzen oder eben, wie schon gesagt, auch mit einer Ablation vorgehen.
Und die Ablation läuft dann genauso wie bei Vorhofrhythmusstörungen oder ist das anders heute?
Vom Prinzip genauso. Man muss es ist schwieriger zu lokalisieren, weil da der Ursprungsort ja nicht primär klar ist. Das ist häufig dann Narbengewebe. Und da gibt es elektroanatomische Mapping-Verfahren, die dann genau lokalisieren können, wo Narbengewebe ist und von wo die Rhythmusstörung ihren Ursprung nimmt. Und dann kann man diese Stelle veröden.
Wie lange dauern solche Untersuchungen heute? Ich erinnere mich noch, dass Je besser die Kardiologen wurden im Herzkatheter, desto schneller ging das mit den Coronarstents. Das wurden immer kürzere Untersuchungen mit selbstexpandierenden Stents. Und dann kamen immer am Ende des Tages die Rhythmusleute und die standen stundenlang im Strahlengang, also auch jetzt mal als Betroffener, und suchten und suchten und suchten nach der Quelle der Rhythmusstörung, die sie dann applaudieren konnten. Ist das heute noch so oder hat sich da was geändert?
Ja und nein. Bei der Vorhofflimmerablation, da ist ja das Ziel klar, es sind die Pulmonalvenen, die gehen schnell. Eine Pulsed Field Ablation kann man in einer halben Stunde machen. Also das ist in Dimensionen geringer, als das früher war. Bei ventrikulären Rhythmusstörungen kann es schon 2-3 Stunden dauern, bis wirklich die Lokalisation und dann die Ablation durchgeführt sind.
Ah ja, okay. Was ist denn mit diesen seltenen Fällen, die du sagtest Kanalerkrankungen. Was sind das für Kanäle? Und das ist ja auch mal ein Forschungsgebiet, mit dem du dich selber experimentell beschäftigt hast. Da wissen wir ja sehr viel mehr heute über diese Funktion dieser Ionenkanäle oder Transporter oder Symporter. Und wir kennen auch genetische Veränderungen, die halt die Prädisposition, also die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas kriegt, deutlich erhöhen.
Also, ich sage es mal am Beispiel des Long-QT-Syndroms.
Ja.
Es kommt also zur QT-Verlängerung, zur Verzögerung der Repolarisation. Die Repolarisation entsteht durch Kaliumkanäle. Und wenn die eine Loss-of-Function-Mutation haben, dann ist diese Repolarisation verzögert.
Also es ist nicht die Stimulation, sondern die Repolarisation, die da
entscheidet. Es ist die Repolarisation, aber du hast recht. Es gibt natürlich auch die andere Variante, eine Gain-of-Function-Mutation, zum Beispiel des Natriumkanals, dann strömt Natrium mehr und länger in die Zelle ein und sie ist deswegen länger depolarisiert.
Ah ja.
Ein Teil der Gene kennt man und entsprechend gibt es auch eine Risikostratifizierung, die Mutation, die Stelle der Mutation in die Risikobetrachtung einbezieht.
Mhm. Wir sind ja heute schon sehr weit in der Krebsmedizin, sowas einfach nachzuschauen. Da gibt's Panels, mit denen man das machen kann oder jetzt im Rahmen dieser neuen von der Bundesregierung geförderten Maßnahme gibt es ganze Exome oder Genome, die man sequenziert. Immer mit der Fragestellung seltene Erkrankung oder Krebs. Das sind ja im Prinzip seltene Erkrankungen und es gibt meines Wissens so 17, 19 verschiedene Mutationen, die das Risiko für Herzrhythmusstörungen oder plötzlichen Herztod deutlich erhöhen. Ist das geplant, so dass sowas auch in die Routine übergeht oder sind das immer noch Forschungsfragen?
Nee, das ist in der Routine. Wir haben Genpanel-Diagnostik sowohl für die Kardiomyopathien, hypertrophe dilative Kardiomyopathie,
ja,
als auch für die Kanalerkrankungen. Und das ist tatsächlich ein Teil der klinischen Routine geworden. Es ist in der Kardiologie etwas anders als in der Onkologie, wo praktisch die Mutation, ich sag mal, einer zuvor gesunden Zelle, das ist jetzt nicht richtig ausgedrückt, aber die Mutation, die Erkrankung definiert. Das ist in der Herzmedizin anders.
Es sind alles Keimbahnmutationen, die den ganzen Menschen betreffen.
Ja gut, das ist natürlich bei den Kanalerkrankungen auch so. Dennoch ist für die schlussendliche Therapie und die Prävention nur auf der einen Seite der Ort der Mutation entscheidend, aber wesentlich entscheidender sind, gibt es eine Familienanamnese, hatte der Patient schon mal Symptome, ist das gepaart mit einer Herzinsuffizienz und anderen Erkrankungen, sodass es in der Regel Risikoscores sind, die dann das weitere Vorgehen im Hinblick auf Prävention auch bestimmen.
Ganz wichtig.
Und nicht nur die Mutation.
Richtig. Also eine saubere Anamnese, eine saubere Familienanamnese, eine saubere Entfassung der Symptome, bevor man überhaupt die Entscheidung trifft, so eine Panel-Analyse zu machen. Lass mich zum Abschluss noch mal fragen, ganz viele Dinge, die wir besprochen haben, sind ja kardiologische Fragen, beziehungsweise auch die Kardiologie trennt sich ja schon in Rhythmusspezialisten und Klappenspezialisten und Koronarspezialisten.
Natürlich.
Was glaubst du denn, welche Rhythmusstörungen oder welche Symptome von Rhythmusstörungen sind denn beim Allgemeinmediziner und Hausarzt gut aufgehoben und wann sollte man zu einem Herzspezialisten gehen?
Naja, ich glaube, Herzspezialist sollte schon bei jeder relevanten Rhythmusstörung irgendwann involviert sein. Aber dann ist die weitere Betreuung sicherlich beim Hausarzt in guten Händen.
Für die EKG-Kontrolle oder auch die Gerinnungskontrolle?
Für die EKG-Kontrolle. Gerinnung muss man ja nicht mehr kontrollieren. Richtig. Da muss man nur ausschließen, dass eine Niereninsuffizienz jetzt neu aufgetreten ist, um dann die Dosierung vielleicht anzupassen. Für die EKG-Kontrolle, aber auch die medikamentöse Kontrolle. Vorhofflimmern ist einfach eine sehr häufige Erkrankung. Und deswegen muss das eigentlich im großen Stil behandelt werden. Und das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz muss sich natürlich jeder mit der Erkrankung auskennen, um auch die Indikation für dann aufwendigere Therapie- oder Diagnostikverfahren stellen zu können.
Und den richtigen Zeitpunkt finden, wann die erforderlich ist. Das ist klar.
Und man muss definitiv wissen, dass die Patienten profitieren können, wenn man die Rhythmusstörung zum richtigen Zeitpunkt dann auch angeht. Und das ist vielleicht noch eine wichtige Information. Je länger Vorhofflimmern besteht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit und geringer die Chance für den Patienten, dass er es auch definitiv wieder loswerden kann.
Also die Therapieaussichten sind umso besser, je früher es diagnostiziert und je früher es behandelt wird, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau.
Das ist eine wunderbare Abschlussmessage, lieber Gerd. Ich danke uns, dass du uns durch dieses komplexe Thema so pragmatisch durchgeführt hast. Wir haben alle, ich besonders, etwas mitgenommen aus diesem Podcast. Herzlichen Dank an dich. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen uns in Kürze wieder mit einem weiteren spannenden Podcast-Thema aus der Zusammenarbeit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und der Springer Medizin. Wenn Sie das, was Sie heute gehört haben, nachlesen wollen, es gibt demnächst wieder ein Themenheft der Zeitschrift Die Innere Medizin, wo Gerd Hasenfuß und Georg Ertel nochmal ganz viele Experten zum Thema Rhythmusstörungen zusammengetragen haben. Ich bedanke mich bei allen. Auf Wiederhören.
Auch ganz herzlichen Dank. Tschüss.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.